den ganzen Vortrag nochmal über den Haufen geschmissen, weil ich habe gedacht, wir sitzen so mit 10, 15 Menschen zusammen an einem Tisch und plaudern. Und nachdem gestern doch ein paar mehr gekommen sind, dachte ich, ich ändere das noch ein bisschen. Wir werden noch miteinander plaudern. Also wenn du magst, kannst du schon mal 1. Mose 27 aufschlagen. In dem Kapitel werden wir unterwegs sein. Ehe Ü 40, also Ehe über 40. Das Thema ist natürlich ein bisschen willkürlich gewählt. Als ich das für mich formuliert habe, habe ich gedacht, so Ehe, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ich bin jetzt 50 und ich merke, die Große ist aus dem Haus, wir haben 2 Kinder, der Kleine freut sich, wenn wir aus dem Haus sind. Ja, man kommt in einen neuen Lebensabschnitt, aber der hält auch schon ein paar Jahre an. Weshalb ich das so scharf abgegrenzt habe, ist, ich habe das mal als Gesprächsrunde angeboten in einer Freizeit und die Stunden waren so lala besucht, ja. Und dann habe ich gesagt, Ehe Ü 40, es dürfen nur Paare zu dieser Gesprächsrunde kommen, bei denen ein Partner mindestens 40 Jahre alt ist. Die jünger sind, dürfen nicht kommen. Und auf einmal war das die beliebteste Veranstaltung, dass sie gesagt haben, ist das gemein, warum dürfen wir nicht kommen? Da habe ich gedacht, ja, man muss es nur verbieten, dann wird es wieder interessant. Scheinbar sind wir Menschen so aufgestellt. Anregung aus dem denkwürdigen Beispiel von Isaak und Rebekka. Und wir haben hier in der Tat die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in eine Familie. Das ist ja eine der Sachen, die ich besonders schätze, dass die Bibel Dinge nicht schönredet. Sie nennt viele Dinge, die super laufen, aber dann gibt es eben auch Phasen, da läuft es mühsam. Und auch die verschweigt die Bibel nicht. Und wenn ihr so normalsterbliche Menschen seid wie ich, dann gibt es mal gute Zeiten und mal Zeiten, wo man echt kämpft. Auch kämpft, um Ehe und Familie durchzubringen. Und dieser Abend ist so gedacht als Gedankenanstoß, den Ball neu aufzunehmen und weiter mutig als Ehepaar voranzugehen. Diese 5 Punkte möchte ich abklappern. Ja. Nein, ich merke, der hat das einfach nicht gespeichert. Ja. Da werden ja noch ein paar interessante Formulierungen kommen. Nun ja, das liegt dann aber mehr an meinem Arbeiten. Ich weiß nicht warum. Ich bin dann noch ein bisschen Dinosaurier. Ja, ich habe versucht, über Handy einen Hotspot zu machen, so dass ich an meine Daten komme. Aber ich bin nicht an alle gekommen, wie es scheint. Nun ja, wir probieren es. Also Isaak kann man auch mit 2a schreiben, wenn man will. Isaak und Rebekka, ein Traumpaar. Isaak und Rebekka, ein kontroverses Paar. Isaak und Rebekka, ein sich bekämpfendes Paar. Isaak und Rebekka, ein sich beraubendes Paar. Isaak und Rebekka, ein warnendes Paar. Ableitungen für Paare in einer neuen Lebensphase. Ja, und da möchte ich doch einige Fässer gemeinsam mit uns aufmachen. Und ich lade dich ein, gedanklich mitzugehen, einiges davon auf dich anzuwenden und vor allem auch mitzuarbeiten. Wir werden also eine Phase haben, da bin ich aufgeschmissen, wenn ihr nicht die Bibel aufschlagt und mitarbeitet. Ja. Und so starte ich einfach mal rein und wenn ich merke, ihr habt keine Lust mehr, dann höre ich einfach auf. Noch eine andere Vorbemerkung. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn wir auf dem Hintergrund von ein paar Kapiteln versuchen, so ein ganzes Leben zu beurteilen. Das ist natürlich klar, wir haben nur Ausschnitte daraus. Ein bisschen fühle ich mich bei der Bundeswehr, da hatten wir im Panzer solche Winkelspiegel. Ja. Und wenn man da rausschaute, da konnte man was sehen, aber es war halt nur begrenzt, die Sichtweise. Ich habe die Fahrer immer bewundert, die so eine Karre fahren mussten mit Winkelspiegel. Und ein bisschen fühle ich mich ein bisschen wie mit Winkelspiegel. Das heißt, wir sehen etwas von der Situation, aber wir müssen uns auch zugute halten. Da gab es natürlich Situationen in dem Leben von Rebekka und Isaak, die wir jetzt so natürlich nicht sehen. Und vielleicht liegen wir mit unserer Einschätzung auch ein bisschen daneben. Das Risiko müssen wir eingehen. Ja. Und trotzdem will ich das Fass mit uns aufmachen. Ich bin jetzt gespannt, wie viel er gespeichert hat. Ich kann etwa abschätzen, ab wann er nicht mehr gespeichert hat. Aber das werden wir dann ja sehen. Isaak und Rebekka, ein Traumpaar. Und in der Tat ist es so, vieles ist bei den beiden von Anfang an gut. Und das gilt es auch anzuerkennen. Also die zwei sind ein vorbildliches Paar. Da lesen wir zum Beispiel, dass sie das Miteinander genießen. Ja, Kapitel 24, das kennen wir, der Abraham schickt seinen Knecht, dass er für Isaak eine Frau suchen soll, als er merkt, es geht mit ihm zu Neige. Und er sucht jemand, es ist ja die Verheißung, dass Gott durch die Familie Abrahams die ganze Welt segnen möchte. Und dann kommt der Knecht und hat die Frau gefunden und dann steht dieser wunderbare Satz, und Isaak gewann sie lieb. Also eine arrangierte Hochzeit, aber keine Zwangshochzeit. Die zwei lieben sich, ja, traumhaft muss man sagen. Und wie gestalten die ihr Miteinander? Die nächste Stelle finde ich auch so schön. Ja, der Isaak dreht ein etwas krummes Ding, ja, er kommt da in die Nähe von Gera und die Rebekka ist ein hübsches Ding, das bleibt dem König von Gera nicht verborgen und er wirft auch ein Auge auf die hübsche Rebekka und dann sieht er, wie Isaak und Rebekka zusammen unterwegs sind und die haben so viel Spaß im Miteinander. Da steht, sie scherzten miteinander. Ja, und dann merkt er, also so wie die zwei miteinander rumturteln, die müssen wohl verheiratet sein. Und das in einer orientalen Kultur, finde ich ganz beeindruckend. Ja, also das war ein tolles Paar, die zwei. Ja, von Anfang an, die haben sich gern gehabt, die haben eine richtig gute Zeit miteinander gehabt. Oder in Kapitel 24, Vers 67 steht, Isaak wurde getröstet über dem Tod der Mutter durch Rebekka. Ja, also auch hier, das Mädel half ihm, dem Isaak, über so eine schwere Lebensphase hinweg. Und was mir auch total gefällt, ist, das ist dann Kapitel 24, so die Phase der Brautwerbung. Das finde ich so wunderbar. Ja, also das Anbahnen einer Beziehung hat so richtig mit unnützen Geschenken zu tun. Ja, lest mal die Kapitel und schaut mal, was da alles so verschenkt wird. Ja, Goldringe und Armreifen und dann steht da Stirnreif. Das steht so im Deutschen. Übersetzungen, die da ganz genau sind, die sagen, Nasenringe wurden verschenkt. Ja, und dann denke ich, toll. Ja, also auch das heißt Ehe und Beziehung und Miteinander. Man macht so richtig, in Anführungsstrichen, Nutzloses. Das ist nicht so eine Zweckgemeinschaft. Ja. Wir müssen gemeinsam durch dieses irdische Jammertal gehen, ja, sondern die haben Spaß miteinander, die zwei. Ja. Und der Knecht weiß, so ein hübsches Mädel wie Rebekka, ja, Diamonds are the girl's best friends. Ja, so, die kriegst du mit wunderbar unnützen Geschenken, kriegst du das Mädel begeistert. Ja, und das ist alles bei denen zu finden. Und sie starten so richtig als Traumpaar. Ja, das finde ich dann auch ganz bewundernswert. Klammerbemerkung hierzu. Ich bedauere, dass in vielen Beziehungen das eingeschlafen ist. Ja, dass man sich unnütze Geschenke macht. Einfach nur, um dem anderen Freude zu machen. Ja. Also ich komme aus einer Familie, wir waren 8 Kinder und da war nur ein Verdiener. Da war die Kohle immer knapp. Und der Satz, den ich so inhaliert habe, der bei mir in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist folgender. Brauchen wir das wirklich? Der Satz ist nützlich. Aber für eine Beziehung tödlich. Ja. Und das ist so ein Ding, das habe ich gelernt von dem Isaak. Wenn meine Frau was will und ich kann das irgendwie finanzieren, dann kriegt die das. Weil ich gemerkt habe, wie viel Porzellan ich am Anfang zerschlagen habe. Ja. Also im Hause Adam, da musste alles funktional sein. Ja. Und der Tisch hält doch noch, die Gläser fallen doch nicht runter. Was willst du denn? Wozu brauchen wir einen neuen Tisch? Und dann sagt sie, der Tisch sieht aus wie ein Müllhaufen. Siehst du das nicht? Sag ich, nö, eigentlich nicht. Ja. Da merkte ich, wie oft meine Frau angefressen war. Der Isaak hatte offensichtlich mehr Geschick gehabt. Ja. Das war so eine richtig schöne Beziehung. Mit Witz, mit Spaß miteinander, mit dem anderen Freude machen, auch wenn es sein muss, was Unnützes zu schenken. Und jetzt meine Frage an dich. Also wir sind jetzt 27 Jahre verheiratet. Ich habe mir fest vorgenommen, ich werde erst über Ehe predigen, wenn ich wenigstens 10 Jahre verheiratet bin. Das habe ich durchgehalten. Ja. Nach 27 Jahren traue ich mich da schon ein bisschen. Ich will nicht sagen, wir führen eine gute Ehe und ich will auch nicht sagen, wir kriegen unsere Ehe für alle Zeiten durch. Wenn der Herr Gnade schenkt, dann kriegen wir sie durch. Ja, aber jeder von uns hat das Potenzial, so eine Ehe an die Wand zu fahren. Darüber sollten wir uns im Klaren sein. Ja. Weißt du, was deinem Ehepartner oder deiner Partnerin Freude macht? Auch wenn du es für vollkommen nutzlos hältst. Mach das, genau das. Ja. Bei meiner Frau sind das viel Möbel, da merke ich, das bedeutet ihr viel. Oder wir konnten diesen Sommer nicht in Urlaub fahren, weil unser Sohnemann krank war. Und ich wollte ihr irgendeine Freude machen. Sagt sie, willst du irgendwo hinfahren? Städtetrip wenigstens für 2 Tage irgendwo hin. Dann sagt sie, weißt du, was mir echt Freude machen würde? Wenn du mir so einen Sichtschutz im Garten bauen würdest. Dann sagt sie, ja, was für ein Sichtschutz? Sagt sie, Moment. Dann ist sie losgegangen, hat im Internet schon so ein fertiges Bild rausgesucht gehabt. Das Ding hätte ich gerne. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte dir Freude machen. Ja? Wozu soll ich dir so ein Zeugs für den Garten? Dann merkte ich so beim Reden, das würde ihr echt Freude machen. Naja, habe ich gemacht. Ja. 2 Tage dran gearbeitet. Das Ding sieht echt unnütz aus im Garten. Ja. Habe es sogar schöner gemacht, als das auf dem Bild war. Ja. Und ich merkte, wie das meiner Frau so viel bedeutet. Dann denke ich, naja, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ja. Aber zum Glück, ich habe mal Modellbauer gelernt vor vielen Jahren. Wir hatten das erste Lehrjahr mit den Tischlern zusammen. So die groben Holzarbeiten kriege ich hin. Ja, und also, können wir das noch nachempfinden, was bei Isaac und Rebecca am Anfang passiert? Spaß miteinander haben, Freude am Miteinander. Unnützes für den anderen tun, einfach nur um ihn Freude zu machen. An dem Punkt werden wir am Ende wieder landen. Das fällt mir auf bei den beiden. Zum anderen, die geistliche Ausrichtung ihrer Beziehung fällt mir auf. Sie sind sich ganz sicher über Gottes Fügen beim Zusammenfinden, das war kein Zufall. Dann beginnt die Ehe schon ganz früh damit, dass Isaak für die Familie betet. Sie können zunächst keine Kinder bekommen und dann betet Isaak. Und Gott beschenkt sie mit Kinder. Dann Kapitel 26, die Verse 2 bis 6. Die geistliche Beauftragung haben sie, die Segenslinie Abrahams weiterzuführen. Das sagt ihnen Gott so deutlich. Ich habe mit deiner Familie Isaak geistlich etwas vor. Es geht immer um mehr als um unser menschliches Miteinander. Ehe ist in der Bibel ganz, ganz hoch angesehen. Jetzt kommt ein Satz, den muss ich wahrscheinlich erklären, aber er ist vielleicht der wichtigste des Abends. Wenn wir in das Neue Testament hineingehen, dann stellen wir fest, Ehe ist nicht nur ein Lebensverhältnis, sondern Ehe ist ein Offenbarungsverhältnis. Und zwar sollen wir offenbaren, wie Gott ist. Da verbindet sich Gott mit der Rolle des Mannes und der Frau, um auszudrücken, wie er ist. Deshalb, jede unserer Ehen, wenn wir Christen sind, hat eine göttliche Beauftragung. Es geht immer um mehr als um Eduard und Nelly. Wir dürfen daran teilhaben, zu zeigen, wie Gott ist. Ja, das finde ich sehr spannend. Könnte man in vielerlei Hinsicht durchdenken. Ist nicht so sehr unser Thema für heute Abend. Aber für Isaak ist das klar, meine Ehe hat eine göttliche Beauftragung. Gott sagt ihm das selbst in 1. Mose 26. Ja. Isaak, hab keine Angst. So wie ich mit Abraham gewesen bin, deinem Vater, so will ich bei dir sein. Und den Segen, den ich Abraham versprochen habe, das will ich auch durch dein Leben wirken. Und das finde ich spannend, dass wir darüber nachdenken, welche geistliche Beauftragung haben wir als Ehepaar. Wir sind viel in Paarbegleitung und Ehevorbereitung unterwegs, eigentlich immer. Das hängt damit zusammen, dass an der Bibelschule viele Leute im heiratsfähigen Alter sind. Ja. Und irgendwann finden da immer ein paar zueinander. Und wenn ich die Frage nach geistlicher Beauftragung, das ist denen klar, das können die aufsagen wie auf Knopfdruck. Aber nach 20 Jahren Ehe haben wir diese Perspektive noch. Herr, wozu hast du uns gerufen? Es geht nicht nur um Lebensgemeinschaft. Womit können wir dir Freude machen durch unsere Ehe? Finde ich eine sehr bedeutsame Frage. Ich kann sie für dich nicht beantworten. Isaak und Rebekka, ein kontroverses Paar. Wenn wir die Kapitel 24 bis 27 lesen, dann muss man sagen, die Rebekka war eine ganz beeindruckende Person. Nicht nur, dass die Bibel ausdrücklich sagt, die war sehr hübsch, sondern die Bibel spricht auch davon, dass ein Trauma, ich glaube, ich bin an zu weit gesprungen, oder? Nee, das müsste jetzt passen. Ein sehr kontroverses Paar. Charakterliche Besonderheiten der Rebekka. Einiges nennt die Bibel. Ja, lässt sich durch Geschenke beeindrucken. Da würden jetzt einige sagen, na, was denn, ist doch ganz normal. Ja, aber das fällt auf, umworben zu werden, scheint Rebekka gut zu gefallen. Ja. Und irgendwie ist das eine Sache, von der ich den Eindruck habe, das ist etwas, das finden wir am Ende nicht mehr. Am Anfang finden wir das sehr stark bei ihnen. Aber irgendwie hat der Isaak aufgehört, Rebekka so zu begegnen, dass sie sich umworben fühlt. Dann zunächst wird sie uns als unfruchtbar dargestellt. Dann ist sie auch schnell unzufrieden. Das liest sich fast lustig. In Kapitel 25, Vers 21, sie können keine Kinder bekommen. Und der Isaak betet zu Gott und Gott lässt sich erbitten. Sie wird schwanger, gleich Zwillinge und gleich im nächsten Vers. Oh, ist das anstrengend. Ja, nun war ich nie schwanger. Ich kann das nicht beurteilen. Aber die zappeln so viel im Bauch. Oh, was soll das noch werden? Besser, ich wäre überhaupt nicht schwanger geworden. Musst du sagen, ach, Rebekka, Moment, Moment. Ja, bevor du dich hier beklagst, du hast dir das gewünscht, von Gott Kinder zu haben. Und kaum ist es soweit, beklagt sie sich sofort. Ja. Was wir für uns festhalten können, sie ist jünger und rüstiger als Isaak. Kapitel 25, Vers 20 macht deutlich, Isaak war 40 Jahre alt bei der Hochzeit. Also Isaak hätte diesen Abend schon besuchen können, von vornherein. Ja. Von Rebekka wird das Alter nicht genau genannt. Aber die Frauen heirateten im Orient früh. Im Alter von 12 bis 16 Jahren wurden die Mädels verheiratet. Und da wundert es uns gar nicht, dass wir später den Isaak schon auf dem Bett liegend blind erleben und die Rebekka steht noch voll im Saft. Ja, also da war scheinbar auch ein beträchtlicher Altersunterschied, auch wenn wir ihn nicht ganz genau beziffern können. Und von Rebekka lesen wir, die Frau wusste sich zu helfen. Die organisiert und leitet das Heim. Ja, also eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und die Bälle aufnimmt, die man ihr zuspielt. Das ist so das Bild der Rebekka, das die Bibel dann für uns zeichnet. Schauen wir uns den Isaak an, charakterliche und körperliche Besonderheiten des Isaaks. Klar, er ist älter und auch beeinträchtigter als die Rebekka. Und was wir von Isaak wissen, ist, er hat so einen defensiven Lebensstil, so habe ich das genannt. Er ist ein Aussitzer und Ausweicher. Kapitel 26, die Verse 17 bis 23, da werden die Schwierigkeiten genannt, die Isaak im Leben hatte. Und zwei Dinge sind bezeichnend. Für Isaak, sobald es Ärger gibt, zieht Isaak weiter. Dreimal haben wir da, er zog weiter. Ja, ja, bloß kein Ärger, ist ja gut, ich gehe. Dreimal zieht er weiter und mit dem Weiterziehen verbunden ist, viermal gräbt er neue Brunnen. Und ein Brunnen war eine Lebensaufgabe, zu graben. Das war ein Riesending. Aber bevor es Ärger gibt, bloß kein Ärger, ich gehe schon, ich grabe meinen neuen Brunnen, mal streiten sie sich über die Brunnen, mal kommen Feinde und schütten Brunnen zu. Und Isaak ist niemand, der nach außen einen großen Streit führt. Er sagt, na, nur kein Ärger, ich ziehe weiter, ich grabe meinen neuen Brunnen, ist eine Riesenarbeit, aber macht nichts. Ja, so ein ganz defensiv, alles gut, nur kein Streit. So nach außen wird uns der Isaak dargestellt. Isaak und Rebekka, ein sich bekämpfendes Paar. Jetzt sind wir hier bei dieser Szene. Sie sind länger verheiratet. Die Kinder sind groß. Die beiden Jungs können ihre eigenen Wege gehen. Und jetzt haben wir in Kapitel 27 die Möglichkeit, Einblick zu nehmen. in die Situation in dieser Ehe. Und ich möchte, dass wir Folgendes tun, so wie es hier steht. Welche problematischen Handlungen oder Haltungen lassen sich bei Rebekkas Vorgehen, das tut mir leid, ich ändere das gleich noch, während ihr arbeitet, bei Rebekkas Vorgehen identifizieren? Und welche problematischen Handlungen lassen sich bei Isaaks Vorgehen identifizieren? In 1. Mose 27. Und ich stelle mir das so vor. Liest du bitte mal für dich das Kapitel und ich möchte, dass die Männer die Fehler von Rebekka finden. Ja, die Fehler der anderen zu finden ist immer leichter. Ja. Und ihr Frauen, lest mal bitte den gleichen Text und sucht die Fehler von Isaak zu finden. Das ist relativ spannend. Mir wäre es am liebsten, wenn wir uns umsetzen. Kriegen wir das hin? Ja, ein bisschen Chaos machen wir. Ich muss mal gucken, sind mehr Männer oder mehr Frauen hier? Ja, wenn ihr Paare seid, sollte es ausgewogen sein. Ne? Können wir das so machen, dass die Frauen hier zu meiner Rechten, dass ihr euch hinsetzt und zu zweit, zu dritt die Köpfe zusammensteckt, den Text lest und den Fehler, alle Fehler Isaaks sucht? Ja. Und von mir aus gesehen links, da sammeln sich bitte die Männer, lest den Text und dann tauscht auch zu zweit, zu dritt, so wie ihr sitzt, gemeinsam aus, welche problematischen Verhaltensweisen oder Handlungen oder Haltungen lassen sich bei dem anderen finden. Ja, nehmen wir uns bitte ein paar Minuten Zeit dafür. Allerdings die wichtigste Beobachtung des Abends ist, glaube ich, die, dass man sagt, wohin ist dieses verliebte Ehepaar gekommen? Das so wunderbar gemeinsam gestartet ist, verliebt ist über beide Ohren, von Gott zusammengeführt, von Gott beauftragt, ja, die sich unnütze Geschenke machen, die sich darauf freuen, zusammen sein zu können, weil das so lustig ist im Miteinander. Rebecca, so ein hübsches Ding. Wo sind die gelandet? Man erschrickt, wenn man das liest. Und ehe wir uns jetzt auf die Details einlassen, will ich sagen, aufgepasst, liebe Leute, wir wollen nicht Isaac und Rebecca Steine nachschmeißen, sondern wir wollen zur Kenntnis nehmen, Leute, das kann mit Ehe passieren. Auch mit deiner und meiner Ehe. Dass wir uns nach ein paar Jahren wiederfinden in einer Situation, dass wir denken, wie sind wir hier reingekommen? Und vor allem, ich sehe keinen Weg mehr raus aus dieser Situation. Und ich erschrecke sowohl über Isaac und Rebekka, wenn ich das lese, als auch über meine Ehe, weil ich merke, du und ich, wir sind gefährdet, genau dort anzukommen. Lass uns die zwei zum Vorbild nehmen, nicht indem wir ihnen nacheifern, aber indem wir darauf achten, hoppla, was lässt dieser Text so durchblicken und vermuten zwischen den Zeilen? Jetzt bin ich wieder bei den Winkelspiegeln. Ja, ich kann ja nicht alle Details aus ihrem Leben erkennen in diesem Text. Aber was erkennen wir aus dem Text? Dass wir uns als Mahnung und Warnung mitnehmen wollen, um zu sagen, Herr, bewahr uns davor, dort anzukommen. Und der Alltag hat das Potenzial, dass er uns alle dorthin schlittern lässt. Man muss ja irgendwie noch ein Leben meistern. Und das ist an sich schon anstrengend genug. Mit Job, mit Haus, mit Gesundheit, mit Kindern, mit Nachbarn. Das Leben an sich ist schon anstrengend genug. Und wenn wir nicht darauf achten, in welche Richtung wir gleiten, dann schlittern wir automatisch dahin, dass das Leben uns fressen wird und wir noch verheiratet sind, uns aber trotzdem verloren haben. Und wenn du diese Erkenntnis wenigstens heute Abend mitnimmst, wenn ich nicht aufpasse, bin ich gefährdet, dort zu landen, wo dieses Traumehepaar Isaac und Rebekka gelandet ist. Ich glaube, dass die Bibel uns ein paar Hinweise gibt, wie wir Acht geben sollen. Da werden wir am Ende dann noch drüber plaudern, dass wir nicht dort ankommen. Und wenn wir dort schon angekommen sind, wo wir ansetzen müssen, um den Weg zurückzufinden. Ich liebe die Bibel, weil die Eheanweisungen so einfach sind. Sie sind so schlicht, dass ich sie verstehen kann. Und das finde ich schon mal ziemlich gut. Ja. Und das lässt sich heute Abend ganz schnell sagen, welche Tipps die Bibel uns gibt. Vielleicht nicht umfassend, aber doch in groben Zügen. Beginnen wir uns den Einzelkandidaten und Kandidatinnen zuzuwenden. Welche problematische Handlungen, Haltungen lassen sich bei Rebekkas Vorgehen identifizieren? Ganz offensichtlich. Ja, ja, ja. Ganz offensichtlich haben die über die Kinder mit dem Mann, hat sie mit dem Kind über die Kinder mit dem Mann schon lange nicht mehr gesprochen. Haben sie andere Dinge besprochen in der Geschichte? Die reden überhaupt nicht mehr miteinander. Das fällt auf. Die Kommunikation ist eingeschlafen. Also sie haben nicht nur aufgehört, über die Kinder miteinander zu reden, sondern ich habe kein Wort entdeckt, dass sie miteinander reden in diesem Kapitel. Aufgepasst, wir denken wieder an gestern, 5 Stunden pro Woche. Ja. Lass es nicht zu, dass die Kommunikation einschläft. Lass es nicht zu. Und das ist ja nicht nur das Problem von Rebekka, sondern für die Kommunikation braucht man immer zwei. Ich vermute, ihr werdet nachher das Gleiche sagen, ihr Frauen. Aber das ist so ein bedeutsamer Punkt. Find, wenn es sein muss, irgendeine Gemeinsamkeit, die nutzlos ist, aber man redet miteinander. Das ist bedeutsam. Vielleicht ein Wochenende wegfahren zusammen, dass man sich das fest vornimmt. Mir ist das fast peinlich, aber meine Frau und ich, wir haben einen gemeinsamen Nenner gefunden. Nachdem wir vieles ausprobiert haben und entweder fand ich das langweilig oder sie. Ja. Wir gehen zusammen walken. Richtig Alt-Frauensport. Ja. So. Ich hoffe, dass keiner meiner Kollegen mich sieht. Aber sie muss Sport machen und ich auch, weil ich viel rumsitze. Und wir wohnen so am Stadtrand von Lemgo, direkt hinter unserer Siedlung, endet die Zivilisation. Und wir achten darauf, dass wir wenigstens zweimal die Woche zusammen walken gehen. Mindestens für eine Stunde. Wir werden langsam besser von der Kondition. Die Strecken werden weiter. Das ist kostbar. Nicht das Walken. Zeit. Und wir reden über ganz komische Dinge unterwegs. Aber hören. Wie viel Kommunikation findet statt? Und damit meine ich nicht nur, wie viel organisatorisches Miteinander. Wann kommst du nach Hause? Kriege ich das Auto? Ja, wer holt den Sohnemann vom Schulbus ab? Sondern wirklich zu hören, was beschäftigt den anderen? Was bewegt ihn geistlich? Was macht ihn traurig? Was macht er froh? Ihn froh. Das finden wir bei den Zweien überhaupt nicht. Und wenn deine Ehe in Schieflage gerät, du wirst es als allererstes daran erkennen, die Kommunikation erlahmt. Die Kommunikation zwischen Menschen. Und da hat die Bibel ein erstaunliches Vokabular. Die Nähe von Menschen wird nicht nur an Worten festgemacht. Mir ist das irgendwann mal so aufgefallen, als ich das Alte Testament las. Ja, da steht dann, ich kann irgendeinen herausgreifen, ja, was weiß ich, Noah erkannte seine Frau und sie gebar ihm einen Sohn. Ich denke, was ist das für ein komisches Wort, erkennen. Die müssen sich ja gewaltig unterhalten haben, wenn man danach schwanger wird. Ja. Natürlich nicht, die haben miteinander geschlafen, ist schon klar. Aber merken wir, selbst Intimität ist in der Bibel eine Form von Kommunikation. Da berühren sich zwei Menschen, nicht nur körperlich, sondern sie sind sich innerlich auch nahe. Wenn Kommunikation erlahmt, ein sicheres Zeichen dafür, wir sind auf dem Weg hin zu dem Stadium von Isaac und Rebekka, in dem keiner mehr glücklich ist. Keine Angst, ich werde nicht bei jedem Punkt so lange predigen. Macht mal weiter, ihr lieben Männer, sonst traut ihr euch nicht mehr. Was habt ihr noch? In welcher Hinsicht Grenzüberschreitung? Ja. Sie bestimmt, wie es läuft. Was noch? Ja, welchen? Ja, was ist das Tolle an dem? Ja, der kann kochen. Das ist ein ganz moderner, der Jakob. Ne? Bestimmt lebt der auch vegan. Wissen wir nicht. Ja. Aber das können wir beiden vorwerfen. Beide haben ein Lieblingskind. Und genau das tut, was ich gerne tun möchte. Die Rebekka ist gern zu Hause und der Jakob ist auch so ein ganz häuslicher. Und weil Jakob der Fromme ist, leiten wir manchmal ab, der Unfromme, der treibt sich rum und der fromme Mann sitzt zu Hause und wäscht Salat. Ja. Nein, das ist's nicht. In der Zeit ist der Jakob genauso ungläubig wie Isaak. Nicht wie Isaak, wie Esau. Ja, genauso. Ja, also nur weil der zu Hause sitzt, ist der nicht frömmer. Der hat seine Gottesbegegnung erst später. Aber ganz offensichtlich Parteiung, sich zu einem Kind haltend. Ist uns noch was aufgefallen? Ja. Die ist dem Isaak haushoch überlegen. Der ist schon alt und liegt in seinem Bett. Und die ist noch mitten im Leben, die Rebekka. Die hört noch gut, die sieht noch gut, die hört auch alles, was sie nicht soll. Ja. Die lauscht. Da kommt was Intrigantes durch. Man begegnet sich nicht mehr aufrichtig, sondern man überlegt, so, mit welchen Infos kriege ich den anderen überlistet und kriege meinen Vorteil rausgeschlagen. Dafür bin ich bereit, auch fünfe gerade sein zu lassen, Dinge zu tun, die man nicht soll, oder mit einer Halbwahrheit umzugehen oder vielleicht auch was ganz zu verdrehen. Die Tour fährt sie. Ist uns noch was aufgefallen? Fertig. Welche Rolle spielt der Glaube überhaupt? Das Ehepaar, das losgezogen ist, ja, und Gott sagt, das, was ich Abraham gesagt habe, mit diesem Segen will ich bei dir sein. Du hast eine geistliche Beauftragung. Spielt keine Rolle mehr. Der Glaube spielt keine Rolle. Das erschreckt mich, wenn ich das lese. Mein Zeit, wenn da ein Fluch kommt, wer weiß, ob es das überhaupt gibt. Und wenn, dann soll es mich doch treffen. Ist doch eh wurscht. Rebekka, wo bist du als fromme Frau angekommen? Welche Rolle spielt der Glaube in der Begegnung mit deinem Mann noch? Das Gleiche können wir Isaak auch gleich fragen. Mich erschreckt das, wenn ich das lese. Das sind so die Dinge, die mir aufgefallen waren, Parteiung mit einem Kind. Sie lebt in einem Umfeld der Unwahrheit. Und sie verführt auch ihren Sohn dazu, in Unwahrheit zu leben. Und jetzt nochmal einen bedeutsamen Satz, ihr Lieben. Wahrheit ist auch eine Frage der Gewöhnung. Wahrheit ist auf der einen Seite ein absoluter Maßstab. Aber wo keine Wahrheit ist, wächst kein Vertrauen. Und Rebekka ist in einer Situation der Unwahrheit unterwegs, der Unaufrichtigkeit. Wenn du das zulässt, dass sowas in deine Ehe Einzug hält, dann untergräbst du das Vertrauen. In Johannes 8, ab Vers 30 sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ohne Wahrheit kein Vertrauen, keine Freiheit. Das fällt mir auf bei Rebekka. Belauschen, Intrige. Das ist ja insofern sehr interessant, als dass die Rebekka ja recht hat. Insofern, als dass Gott gesagt hat, da sind zwei Völker in deinem Leib, das sagt er Rebekka und Isaak, und der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Oder der Ältere wird dem Jungen gehorchen. Von beiden Seiten geht das. Und Rebekka macht ja genau das, was Gott gesagt hat, das kommen würde. Es könnte man da fast noch ein frommes Mäntelchen drumherum hängen. Aber aufgepasst, sie versucht Gottes Wege mit menschlichen Mitteln zu erreichen. Nämlich mit Intriganz, mit Betrug. Und auch wenn das Ziel ein edles sein mag, der Weg dahin ist der Weg, den Gott nicht will. Und wenn wir beginnen, unsere Ziele mit gottfeindlichen Mitteln durchzusetzen, werden wir immer schuldig am Partner. Immer. Und da haben wir alle unsere Wege. Bei Rebekka war es Klugheit. und Intriganz. Ja. Die Frau hat es ja echt drauf, muss man fairerweise sagen. Aber sie macht es über Mitteln, die Gott nicht will. Und auch hier in unserer Ehe, wir alle wissen, wo bin ich meiner Frau überlegen und wo ist meine Frau stärker als ich. Und wenn ich in unfairer Weise meine Dominanz einsetze, um meine Frau zu unterdrücken, vielleicht um einen guten Weg, um am Ende ein gutes Ziel zu erreichen, ich mache Vertrauen kaputt. Rebekka macht genau das. Sie setzt ihre Überlegenheit gegen ihren Mann ein. Sie organisiert umfassend. Man muss sagen, die Frau denkt echt an alles. Ja, ich will nur gucken, ob er wenigstens das gespeichert hat. Ich hatte Essen klein geschrieben. Das hat er gespeichert, komischerweise. Sie organisiert umfassend. Sie denkt an das Fell. Sie hat das Essen vorbereitet, genauso wie Isaak das gerne mag. Denkt an den Fluch, der vielleicht kommen könnte. Die Frau denkt an alles. Und sie scheint damit dem Isaak weit überlegen zu sein. Und das wirft sie in die Waagschale. Und aufgepasst, wenn wir uns entscheiden, die Schwächen des anderen zu meinen Gunsten auszuschlachten, wir werden schuldig am anderen. Wir machen das Fundament des Vertrauens kaputt. Macht das nicht. Macht das nicht. Bitte. Den Falschen, ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass Gott klargekommen wäre, auch ohne Rebekkas Intriganz. Gott kommt an am Ende. Aber Rebekka entscheidet sich, ein krummes Ding zu drehen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel ist gar kein schlechtes. Aber der Weg ist verkehrt. Und das finde ich so bedeutsam in unserem Miteinander, Leute. Das Ziel rechtfertigt nicht den Weg. Wenn er falsch ist, bleibt er falsch. Und wenn ich meine Frau anfahre, dann bleibt es falsch. Und ich werde schuldig an ihr. Auch wenn ich vom Ziel her vielleicht recht habe. Vielleicht. Natürlich habe ich recht. Ja. Aufgepasst, wie gehen wir miteinander um? Es geht Gott nicht nur darum, welches Ziel erreichen wir, sondern über welche Mittel erreichen wir das. Wie begegnen wir einander? Das fällt auf. Und auch das wissen wir nach 20 Jahren Ehen, Leute, da kennen wir den anderen bis ins Mark. Wir kennen nicht alle Geheimnisse des Lebens des anderen. Ich glaube, wir werden nie ganz offenbar voreinander werden. Ich denke, wir brauchen das auch nicht. Aber ich kenne die Schwächen meiner Frau. Und es bedarf nicht viel, um sie lahmzulegen. Das kann ich. Und genauso gut kann sie mich lahmlegen. Die kennt meine Schwächen schonungslos. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wenn wir über so viele Jahre zusammen unterwegs sind, dass wir nicht das Ding wie Rebekka machen. Sie weiß sich überlegen, in dem Punkt ist Isaak schwächer. Und sie schlachtet seine Schwäche zu ihrem Vorteil aus. Kann man machen. Man kommt an, aber man verliert den anderen. Und der Preis ist ein hoher. Der Preis ist ein hoher. Mach das nicht. Gerade in den Punkten, wo der andere schwach ist, ist es so bedeutsam, dass er sich sicher wissen darf bei dir und bei mir. Gerade in den Punkten. Greif ihn da nicht an. Du zerstörst das Nest, in dem du sitzt. Das Vertrauen heißt. Die Rebekka ist nicht nur hübsch, die ist auch ziemlich klug. Und die kann organisieren und man kann sagen, Isaak, herzlichen Glückwunsch zu so einer Frau. aber sie setzt ihre Überlegenheit gegen ihren Mann ein. Und damit verliert sie ihn. Nun wollen wir nicht sagen, na klar, Rebekka war halt eine Zicke, fertig, sondern auch Isaak kommt gar nicht so gut davon. Habt ihr noch eine Ergänzung zu dem, was gesagt wurde?
Und dann sagt sie, Isaak, weißt du, die Frau hier ist nicht so, der muss weg, der muss da eine andere Frau finden. Jetzt liegt sie schon wieder und nach Stimme fragen.
Ja.
Der mag ja auf euch graben, aber das eigentlich Argument wäre, Isaak, ich hab's verbockt, Isaak, ich hab dich angelogen, Isaak, was soll ich denn tun? Und sie hält das Heft in der Hand und sagt, wo es lang geht.
Ja, die zieht ihre Linie durch. Entschuldigung? Selbst am Ende, als sie sich an Isaak wendet, kehrt sie nicht um, sondern sie bleibt bei ihrer Linie. Sie zieht das durch. Ihr lieben Frauen, was ist denn an Isaaks Vorgehen problematisch? Was ist euch aufgefallen? Warum fragt er nicht seine Frau?
Seine Frau, die sehen kann. Er kann ja nur was.
Okay, ja.
Und da merkt man ja schon, dass, wie gesagt, die Männer rausgehen und Kommunikation mit Stimme haben.
Ja.
Und ich habe dann so für mich auch überlegt, hat er schon, er kennt ja seine Frau, hat sicher auch schon ihre Hindernisse ein Stück weit erkannt und sie vielleicht deswegen
Frau. Wahrscheinlich, so würde ich das vermuten. Steht ja nicht da, das können wir nur vermuten. Ich bin jetzt beim Winkelspiegel wieder. Aber es scheint mir, als wäre so viel Porzellan zerschlagen bei den beiden. Das, wie bitte? Ja. Ja. Deshalb, es scheint das Vertrauen so unheilbar zerrüttet zu sein. Warum nicht, dieser Mann? Ich verstehe es nicht.
Sie hatten ja beide ihre
Ja, wird uns auch so dargestellt in dem Text. Aber merken wir, da ist ein göttlicher Auftrag, das sieht Isaak überhaupt nicht ein. Und er ist sehr eigensinnig geistlich. Ja.
Also wo Rebekka zu Isaak geht und also lass jetzt Jakob doch bitte zu meiner Verwandtschaft, also die nicht gläubig ist,
ja.
Soll nicht so ungläubig sein. Und scheint war da auch Isaak inkonsequent. Also er hat da nicht Isaak gesagt, hey,
ja.
Ich glaube,
und der heiratet ja gleich zwei und die machen beide den Eltern viel Herzeleid. Da erleben wir Isaak nicht als Mana. Lass uns nochmal das Verhältnis zwischen Isaak und Esau reflektieren. Was ist euch dabei aufgefallen? Das ist typisch, das könnte fast in einem Psycholehrbuch stehen. Wie bitte? Das haben wir nicht gehört. Ja. Nein, in seinem Verhältnis zu Esau. Ja, möglicherweise. Auf das Essen kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja. Der Esau war ein total Wilder. Der hat seinen Pfeil und Bogen, der ballert durch die Gegend, der knallt Viecher ab, der rennt, der sucht Konfrontation, der ist tagelang im Wald unterwegs. Und der Isaak, der war so ein ganz braver. Bloß nicht streiten, ja. Nein, der Isaak. Der Isaak war einer, der ist weggezogen, der hat die Brunnen wieder aufgebuddelt. Bloß nicht streiten, bloß nicht zu wild. Aber heimlich scheint es in ihm zu keimen, zu sagen, ich würde doch gerne auch. Also ich weiß nicht, ob da zu viel reingelesen ist, wenn ich sage, also es ist ganz bezeichnend, dass er sich verbündet mit dem Wilden seiner Jungs, nicht mit dem, der zu Hause sitzt und Salat wäscht. Nein, die Sympathie hat er offensichtlich mit dem wilden Esau, obwohl er selbst so ein Braver ist. Sein Vater, der Abraham, der hat Konfrontationen ausgetragen. Der hat auch mal seine Mannen genommen und ist in Krieg gezogen, wenn es sein muss. Isaac nicht. Ja. Isaac immer nur, ich ziehe weiter, nur kein Ärger. Ja, ich grab den Brunnen. Ja. Obwohl Isaac älter wurde als Abraham, finden wir nur 6 Kapitel in der Bibel von ihm. Und in Hebräer 11, da werden die Glaubenshelden aufgezählt, nur ein Vers über Isaac, weil er nicht viel bewegt hat in seinem Leben. So ein ganz ruhiger. Aber deshalb mag er den wilden Kerl umso mehr. Das findet Isaac cool. Aber selbst macht er es nicht. Ja. Reicht aus, Fußball zu gucken. Ich muss es nicht selber spielen. Ja. Und ich muss nicht in die fernen Länder fahren. Mir reicht es, wenn ich eine Doku gucke. Ja. So der Isaac. Ja. Aber der Esau ist einer, der geht in ferne Länder. Der ist wild. Und das findet er total beeindruckend. Macht es selbst aber nicht. Bitte. Ja. 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 Gut, wir reden jetzt nicht so sehr über die Jungs, aber das ist auch tückisch, wenn man das mal aus Geschwisterperspektive liest. Der Jakob hat die, ich mache das im Unterricht manchmal, dass ich die dann vergleichen lasse. So, welche Tücken finden wir bei den Eltern und welche bei den Kindern? Und wisst ihr, Jakob ist genauso tückisch. Der kocht. Ein Linsengericht. Und das ist rot. Der Esau kommt von der Jagd, ist fast verhungert. Also, der ist gierig, er schlingt es runter. Das klingt fast animalisch, wie der Text das darstellt. Aber er kommt auch und sagt, gib mir von dem Roten da. Vermutlich hält er das für eine Blutsuppe. Ja. Ist dann auch ein bisschen enttäuscht, was da so kommt. Ja. Aber Jakob hat die gleiche Intriganz wie Mama. So finden wir das in dem Text. Was habt ihr noch über Isaac herausgefunden? Ja. Damit wird das nachvollziehbar, wie Rebekka entscheidet. Ja.
Ich meine, es entschuldigt es nicht,
aber es erklärt. Ja, ja. Habt ihr sonst noch einen Ball, den ihr in die Luft werfen möchtet, von diesen zwei herkommend? Ja. Das fehlt gänzlich. Ja. Also. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Das befremdet, wie Isaak sich verhält. Das sind ein paar Dinge, die mir gekommen sind. Also ergänzend, das Wesentliche habt ihr gesagt. Ich finde eine starke Egozentrik bei Isaac. In meinem Haus geht es um mich. Ich bin der Patriarch. Er war blind und ans Bett gebunden und sprach von seinem Tod, hatte aber immer noch einen guten Appetit. Es wundert nicht, dass bei so einem Vater und Vorstand die Familie auseinanderfällt. Es fehlt der Patriarch, der die Familie zusammenhält. Der denkt an sich, der Mann. Genusssucht, ich will genießen. Man gönnt sich sonst nichts. Es war klar, dass er sterben wird, und während sein Vater Abraham in dieser Phase den Knecht losschickte und eine Braut suchte, damit die Segenslinie Gottes weitergehen kann, ist Isaak besorgt um gutes Essen. Das befremdet. Gesteigerte Selbstsicherheit fällt auf. Isaak verlässt sich ganz auf seine begrenzten Sinne. Er kann nicht mehr sehen. Wenn wir den Text lesen, merken wir: schmecken, fühlen, hören, riechen. Er ist auch ein bisschen allein. Aber er ist so, wie wir Männer halt sind. Ja, das kriegen wir schon alleine hin. Ja. Auch wenn er ganz begrenzt ist, aber von diesem Ross kommt er offensichtlich nicht runter. Geistliche Eigensinnigkeit, das habt ihr schon genannt. Gott hat ihm ja gesagt, was er will, aber irgendwie hält er sich nicht daran. Dann auch Parteiungen mit seinem Kind, ähnlich wie bei der Rebekka-Projektion mit den eigenen Träumen. Es macht mich sehr traurig, wenn ich das lese. Nicht nur, weil hier natürlich eine heilsgeschichtliche Sache mitschwingt, sondern allein die Frage, was ist aus diesem traumhaften Ehepaar geworden? Ein Paar, das sich bekämpft. Darf ich weiterklicken? Ich sehe ein paar schreiben mit. Gut. Isaak und Rebekka, ein sich beraubendes Paar. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, so: welche Folgen hat die Eigensinnigkeit der beiden für die Familie? Und wir wünschten uns ja, dass einer von den beiden wenigstens als Gewinner dastünde. Aber das ist so nicht. Beide haben ein gedeihliches Miteinander eingebüßt und stehen einsam da. Am Ende haben sie alles verloren. Sie sind allein. Das macht mich so traurig. Da sind sie verheiratet und doch einsam. Beide haben ihre Kinder verloren. Der Jakob musste fliehen, der Esau zieht umher, mal hier, mal da, und macht ihn viel Kummer. Beide lassen keinen Zugang zum göttlichen Auftrag in ihrem Leben erkennen. Und das macht mich so traurig. Die, denen Gott selbst gesagt hat, durch euch will ich was machen, diese geistliche Perspektive ist komplett verloren gegangen. Ich weiß nicht, wie stark das deinen Lebensalltag ausmacht. Bei Adams, wir führen das Gespräch oft, dass wir sagen: wofür sind wir ausgezogen? Wofür sind wir gestartet? Gerade im Gemeindedienst, ja, wenn man das nebenberuflich macht, da geht so viel Zeit rein. Und manchmal ist meine Frau angefressen, dass sie sagt: ich glaube, ich habe auch ein seelsorgerliches Problem, weil dann bist du auch mal da zum Reden. Ja. Dann auch zu fragen: Moment, wofür sind wir ausgezogen? Sind wir gestartet, um Geld zu verdienen und möglichst viel für uns zu haben, oder wofür sind wir gestartet? So ein geistliches Nachjustieren halte ich für sehr bedeutsam. Dass das unser Miteinander prägen mag. Und was mich am allertraurigsten macht: das Problem der Eltern geht in die kommende Generation über. Die Söhne entzweien sich. Die gleiche Intriganz, die Papa und Mama gelebt haben, finden wir jetzt bei Esau und Isaak. Klar, sie versöhnen sich später, wir wissen das natürlich. Aber eine lange Zeit sind die Söhne getrennt. Spinnefeind. Und der Jakob hat Angst vor seinem Bruder, wir kennen das, als er dann zurückkommt, dass er in mehreren Haufen Geschenke und die Leute vorwegschickt. Und das ist die Dramatik, Leute. Wenn wir die Probleme in unseren Ehen nicht anpacken, wir schinden unsere Kinder mit. Dann haben unsere Kinder einen Loyalitätskonflikt. Halte ich es mehr mit Mama oder halte ich es mehr mit Papa? Meine Frau ist da sehr sensibel. Ihr Vater, soweit wir wissen, ist nicht mit Jesus unterwegs. Mama fromm in der Kirche. Und für meine Frau bedeutete zur Kirche gehen immer auch, ich verbünde mich gegen Papa. Und schlage mich auf Mamas Seite. Das ist so problematisch. Von daher, wir haben jetzt nicht viele Jugendliche hier, aber Daniel, Jugendleiter, sagt das den Jugendlichen. Ja. Nicht nur sagt die Bibel für euch, sucht euch keinen ungläubigen Partner, sondern denkt dran, was ihr euren Kindern antut. Ihr zwingt sie von vornherein in einen Loyalitätskonflikt. Bei den beiden ist das so. Und wenn man fragt, Isaac und Rebekka, wie ist es ausgegangen bei euch, ihr traumhaftes Ehepaar? Da muss man sagen, wir entdecken sie als Verlierer. Beide. Sie haben sich verloren, ihr Miteinander verloren und ihre Kinder verloren. Wenn wir auch in der besonderen Lebensphase, wenn unsere Kinder groß werden, wenn wir es nicht hinkriegen, unsere Ehe drum zu kämpfen, wir werden sie verlieren. Wer kommt gern freiwillig in ein Haus, in dem der Haussegen schief hängt? Keiner. Keiner. Ich nehme meinen letzten Punkt. Isaac und Rebekka, ein warnendes Paar. Ableitungen für Paare in einer neuen Lebensphase. Folgende Gedanken möchte ich mitgeben. Ich lerne von den beiden, wir dürfen nie aufhören, einander zu gewinnen und einander Freude zu machen. Wenn wir damit aufhören, sind wir schon auf Isaaks und Rebekkas Weg. Die haben am Anfang so viel Spaß miteinander, machen so viel Nutzloses, um dem anderen Freude zu machen. Und jetzt denke ich an 1. Petrus 3. In den ersten 12 Versen wird dort über Ehe gesprochen. Und dann wird der frommen Frau gesagt, du sollst deinen Mann gewinnen. Für dich. Durch einen sanften und stillen Geist. Nicht durch Flechten und Perlen und Gold. Wird da genannt. Also, du sollst deinen Mann gewinnen, nicht durch Fassade. Du wirst ihn nur gewinnen durch einen sanften und stillen Geist. Aber das entscheidende Signal ist, die Frau bekommt den Auftrag, gewinne den Mann zuerst für dich. Und dann kannst du ihn für den Herrn gewinnen. Gott will deinem Mann durch dich begegnen. Und du bist das Mittel Gottes im Leben deines Mannes. Und wir denken manchmal, ja, da steht ja, wenn der Mann ungläubig ist. Nein, da steht der Mann, der nicht dem Wort gehorcht. Also auch der gläubige Mann, der auf keinem guten Weg unterwegs ist. Ihm hat Gott dich in sein Leben gestellt, damit du ihn für dich gewinnst. Und dann wird er sich auch deinem Herrn anvertrauen können. Und ich sehe schon das Grinsen der Männer hier auf dieser Seite. Gut, dass die das mal hören. Lest mal Vers 8. Da steht dann, desgleichen auch ihr Männer. Das gleiche Prinzip. Du musst deine Frau gewinnen für dich. Der Weg dort ist ein anderer. Mit Ehrerbietung steht da. Aber wir müssen hier in einem Dreieck denken. Wenn ich Gott nicht mehr sehen kann und ihm nicht begegnen kann, dann will Gott mir durch meine Frau begegnen. Und umgekehrt genauso, wenn meine Frau Gott nicht mehr sehen kann, dann will er ihr durch mich begegnen. Gott schickt uns zusammen in die Rennbahn, damit wir uns gegenseitig für ihn gewinnen, aber zuvor müssen wir ihn für uns gewinnen, den Partner. Damit haben die ganz offensichtlich aufgehört. Sie sind beide in einer Position des Forderns. Was muss der andere erst liefern, damit ich spur? Damit ich kooperiere? Ich muss sagen, ich kann euch von einem der frustrierendsten Gespräche berichten, das ich hatte. Ein ganz wertvolles Ehepaar bei uns in der Gemeinde. Beide sehr, sehr begabt. Zugpferde. So richtig Leithammel, beide. Große Schwierigkeiten in der Ehe. Jetzt sitze ich zusammen mit ihnen und will reden. Und wisst ihr, was kommt? Beide haben eine lange Liste. Aber der macht Folgendes falsch. Und dann ist die Liste lang. Und sie hat auch eine lange, und er hat auch eine lange Liste. Und sie macht erstmal falsch, das solltest du wissen. Und sie sind wie zwei kläffende Hunde, die einander gegenüberstehen, ihr Lieben. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr habt ein ganz anderes Problem. Wir reden jetzt nicht über die einzelnen Punkte, die ihr hier anklagt, sondern ich möchte, dass ihr euch beim anderen entschuldigt. Und erst dann komme ich wieder zu einem Gespräch. Und zwar will ich, dass ihr 1. Petrus 3 lest und zu dem anderen hingeht und sagt, verzeih mir bitte, dass ich aufgehört habe, dich zu gewinnen. Das ist die viel größere Schuld als die ganzen Kleinigkeiten, die ihr aufsagen könnt. Verzeih mir, dass ich aufgehört habe, dich zu gewinnen. Und jetzt reden wir nicht von bösen anderen Ehepaaren. Ich stelle jetzt eine ganz schlichte Frage für dich. Hat sich dein Partner heute schon darüber gefreut, dass er dich geheiratet hat? Diese Frage solltest du dir jeden Tag stellen. Wie habe ich dem anderen heute Freude gemacht? Und wir wissen ja, was ihm Freude macht, dem anderen. Dafür sind wir lang genug verheiratet. Ob wir das einsehen oder nicht, die Frage stellt sich nicht. Hast du dem anderen heute schon Freude gemacht, weil ich ihn gewinnen soll für mich? Manchmal heißt Freude machen, lass mich in Ruhe. Und manchmal heißt Freude machen, Mann, wenn ich das Klo nach dir besuche, da wünsche ich mir, dass es anders aussieht. Und manchmal heißt Freude machen, fahr du ruhig ein Wochenende weg. Ich übernehme den Laden hier zu Hause. Und manchmal heißt Freude machen, ganz nutzlos einen Nasenring zu verschenken, einen goldenen. Wie das bei Rebecca der Fall war. Aber merken wir, in dem Moment, wo wir aussteigen aus dem, ich will den anderen gewinnen für mich. Was bleibt denn dann noch über? Eine Zweckgemeinschaft. Ich könnte auch sagen, eine WG bleibt über. Da kommen am Ende Isaac und Rebecca an. Jetzt will ich dir gar nicht ein Eheideal aufbürden. Nach dem Motto, ja, das ist ja glorifiziert. Wir haben einen göttlichen Auftrag, den anderen für Jesus zu gewinnen. Und das endet nicht. 1. Petrus 3 ist an Ehepaare geschrieben, die schon verheiratet sind. Geistliche Beauftragung neu buchstabieren. Wofür sind wir angetreten? Was wollten wir erreichen durch unsere Ehe? Kommunikation nicht einschlafen lassen. Schwächen bewusst stützen und nicht ausnutzen. Und dazu gehört eben auch, dass wir in der Begegnung im Miteinander bewusst darauf achten, dass wir dem anderen aufgrund seiner Schwäche nicht in den Rücken fallen. Dass wir einander vergebend begegnen. habe das gestern gesagt, vergeben meint, ich lasse den anderen nicht mehr für seine Schuld bezahlen. Den anderen zu gewinnen meint auch, ich trete ihm vergebend gegenüber. Ich habe da mal ein Beispiel gelesen, das finde ich so hervorragend, was Vergebung ist. Jemand hat mal geschrieben, Vergebung ist wie Öl in einem Getriebe. Das ist wieder sehr technisch, ich weiß. Aber in einem Getriebe sind ganz scharfe Zahnräder, die miteinander arbeiten. Und wenn die sich berühren würden, die würden heiß laufen und sich kaputt machen. Und Öl bewirkt, dass immer etwas zwischen diesen scharfen Zahnrädern ist, sodass sie sich gegenseitig nicht kaputt machen. So ist Vergebung. Ich weiß, der andere hat seine Schlagseiten und nach 27 Jahren Ehe haben wir das drauf. Und jeder von euch auch. Und trotzdem will ich dem anderen nicht so begegnen, dass ich ihn kaputt mache. Da soll immer der Film der Vergebung dazwischen sein, wie so ein Ölfilm. Isaak und Rebekka scheinen gänzlich miteinander abgerechnet zu haben. Da ist kein Sich-Aufmachen, kein auf den anderen zukommen mehr. Und das ist mein letzter Punkt, der mich auch noch beeindruckt. Wir wollen gemeinsam die Kinder gewinnen und fördern. Dieses Ehepaar treibt die zwei auseinander, weil sie ihre eigenen Probleme nicht anpacken wollen. Und ihr Lieben, das sind 5 Punkte, die ich von den beiden lernen möchte. Und auch gerade wenn Ehe in so eine neue Lebensphase übergeht, empfehle ich sehr, die neu durchzubuchstabieren. Und auch zu sagen, verzeih mir, wo ich schuldig geworden bin. Und ich will den Weg mit dir gehen. Ich will den Weg mit dir gehen. Und lass uns wieder neu um unsere Ehe kämpfen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, ich tat mir so leid. Die konnten nicht mehr miteinander reden, die haben es wirklich gewollt. Aber kaum taten sie den Mund auf, dann kamen da nur Forderungen. Dann haben sie gesagt, wie sollen wir noch zusammengehen? Da habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht. Los, wir machen Deal. Jeden Abend redet ihr miteinander. Und ihr dürft nur Folgendes sagen. Heute hat mir gut gefallen das. Das war's. Mehr durften sie sich nicht sagen. Die redeten überhaupt nicht mehr miteinander. Und das haben die gemacht. Und als das lief, haben wir gesagt, so, dann dürft ihr noch anhängen, heute hat mir besonders gut gefallen das und ich wünschte mir, du würdest. Und der andere darf das nicht kommentieren, dass man dem anderen wenigstens wieder sagen kann, das wünsche ich mir. Und dann ist bei den beiden eine Gesprächskultur wieder gewachsen, aber die wollten das beide bewusst. Sie führen heute immer noch keine traumhafte Ehe, würde ich sagen. Aber sie kämpfen drum. Und sie reden wieder miteinander. Und sie vergeben einander wieder. Und es ist nicht so ein Miteinander wie bei den beiden hier. Würde ich hier mit jungen Ehepaaren reden, da würde ich ganz andere Dinge sagen. Aber wir, die wir schon seit Jahren unterwegs sind, ihr Lieben, wir müssen uns herausfordern lassen, Ehe nicht einschlafen zu lassen. Nicht dort anzukommen, wo wir die zwei finden. Und ich glaube, einige Mechanismen können wir hieraus ableiten. Als Christen haben wir natürlich einen großen Vorteil. Wir dürfen wissen, dass wir selbst unvollkommen und schuldig sind. Wir dürfen wissen, uns hat Gott vergeben. Deshalb können wir dem anderen auch Vergebung zusprechen. Deshalb kann ich den anderen um Vergebung bitten. Wir dürfen das sehr ernst nehmen, dass wir einander gewinnen sollen. Und wenn du jetzt hier sitzt und merkst, uiuiuiui, da sind wir ja ganz weit von weg. Ist überhaupt nicht schlimm. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Aber den geh. Und sag deinem Partner, ich will wieder anpacken. Nenn mir eine Sache, die dir Freude macht. Damit fangen wir an. Und wenn euch das beide gegenseitig sagt, das kann ein erster Schritt sein. Ich empfehle auch sehr, such dir Geschwister aus der Gemeinde, denen du vertraust. Und frag sie, würdet ihr ein Stück des Weges mit uns mitgehen? Einfach, dass wir uns treffen zum Beten und zum Austauschen. Wir machen das mit einigen Paaren. Also es ist ganz spaßig. Ja. Wir sitzen und trinken Kaffee miteinander. Das sind meistens jüngere Paare, ältere traue ich mich nicht. Ja. Und wir sagen, ihr dürft uns alles fragen, was ihr wollt, aber wir platzen nicht in eure Ehe rein. Wir werden euch keine Liste vorlegen, darüber und darüber müsst ihr sprechen, das und das müsst ihr machen, so und so müsst ihr es anpacken. So stark, wie ihr uns reinnimmt, so stark reden wir. Und es gibt Paare, da sitzen wir alle paar Wochen zusammen und trinken Kaffee. Und manchmal wollen sie reden und manchmal eben auch nicht. Aber such dir jemanden, der ein Stück des Weges mit dir geht, wenn du merkst, unsere Ehe ist irgendwie aus dem Tritt geraten. Wir wollen nicht dort landen. Und deshalb bitte ich dich, nimm diesen Abend als Impuls mit, deine Ehe zu überdenken, den ersten Schritt einzuleiten, wenn nachjustiert werden soll. Und dabei wünsche ich euch viel Kraft. Sind da von eurer Seite noch Rückmeldungen oder Ergänzungen zu dem, was ich gesagt habe? Nun sind die meisten von uns ja verheiratet, das heißt, ihr wisst, wovon ich spreche. Gut. Ihr Lieben, dann danke ich euch fürs Hiersein, fürs Zuhören und fürs Mitarbeiten. Paul, ich spiele dir den Ball wieder zu, mit der Bitte, hier irgendeine brillante Landung hinzulegen. Wegen der Präsentation, da muss ich mich einfach nochmal entschuldigen. Das war der erste Entwurf und ich habe es nachher noch schön gemacht, aber er hat es nicht mehr gespeichert. So ist das jetzt, wie es ist.